Hier ist der Hashtag Bücherpodcast mit Pero.
Hallo liebe Lesenden, das hier ist der Lesemonat Mai. Und ich stelle euch die Bücher vor, die ich in den letzten Wochen gelesen habe oder als Hörbuch gehört habe. Das sind einige geworden. Jetzt nicht so viele, wie es gerade klingt, aber es sind schon ein paar geworden. Aber erstmal tease ich die Frage der Woche an, die ich am Ende der Folge wie immer beantworten werde. Und zwar habe ich meine FollowerInnen auf Instagram gefragt, wenn du ein Buch rereadest, also nochmal liest, überspringst du dann Passagen, zum Beispiel, die du langweilig fandest? Ja, wie ich darüber denke, werdet ihr am Ende der Folge erfahren. Und wie meine FollowerInnen abgestimmt haben, auch, ich finde das Ergebnis recht interessant. Und jetzt starten wir aber mit dem Lesemonat. Ich habe tatsächlich 4 Bücher gelesen, beziehungsweise 3 Bücher und kein Buch. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Es gehört schon, finde ich, zu Büchern dazu, ist aber kein Buch in Wirklichkeit. Ich habe aber leider nur 2 Hörbücher geschafft, tatsächlich. Und das eine gibt es tatsächlich auch nicht als zu lesen, das Buch. Ist aber kein Hörspiel, ihr werdet es gleich hören oder sehen oder wie auch immer. Dann habe ich noch 14 Manga und ein Artbook gelesen, ein Manga-Artbook, muss man dazu sagen. Deswegen gehört es dann auch in die Kategorie Manga. So, ich starte aber mit den Büchern, dann kommen wir zu den Hörbüchern und dann die Manga. Ich fange an mit dem ersten Buch, was ich gelesen habe, und zwar den zweiten Teil von The Saga of Darren Shan. The Vampire's Assistant von Darren Shan, was eigentlich nur ein Pseudonym ist, gehe ich davon aus auf jeden Fall. Im HarperCollins Verlag erschienen, hat 176 Seiten und ich habe wieder 5 Sterne gegeben, wie dem ersten Teil auch. Hier geht es weiter, Darren Shan, ja, was im ersten Teil passiert ist, müsst ihr dann im letzten Lesemonat hören. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber da geht es halt um einen Jungen, der fasziniert ist von Spinnen und er trifft auf eine Freakshow, also so eine Varieté-Theater mit sehr seltsamen Figuren, sage ich jetzt mal. Und dann verändert sich sein Leben und mehr oder minder schließt er sich diesem Volk an, was diesem Zirkus, dieser Freakshow, auch nur teilweise, also das müsst ihr selber nachlesen, aber der zweite Teil war sehr spannend und dramatisch zum Schluss. Ich musste dann echt mal im Manga nachgucken, ob das wirklich so krass war. Also es gibt ja auch eine Manga-Adaption dazu, die habe ich zuerst gelesen, das sollte ich vielleicht wiederholen. Ich kann ja nicht erwarten, dass der jede Folge 100%ig aufmerksam zuhört. Also wiederhole ich das nochmal. Eigentlich ist das eine Buchreihe. Ich hatte aber die Manga-Adaption zuerst gelesen. Es gibt auch von den ersten 3 Büchern, also insgesamt gibt es 12 Bücher, von den ersten 3 Büchern wurde ein Film herausgebracht, der ist leider gefloppt, deswegen wurde der nicht weiter produziert, also die Reihe wurde nicht weiter produziert. Und jetzt lese ich aber endlich die Romanvorlage auf Englisch und der zweite Teil war so krass, also ich habe dann im Manga nachgeschlagen, gerade am Ende, ob das da auch so dargestellt wurde, vor allem bildlich, und tatsächlich war es auch so. Ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung. Ja, sehr, sehr krass, emotional, brutal, blutig, spannend, witzig, also es ist auch witzig geschrieben. Es ist halt eine bunte Mischung und es gefällt mir sehr gut an der Reihe. Deswegen habe ich auch 5 Sterne vergeben. Dann habe ich als nächstes gelesen, Ey, hör mal, von Gulreis Sharif im Arktis Verlag erschienen, hat 208 Seiten. Ich bin aufmerksam geworden auf das Buch durch BookBeat. Dort gibt es zwar kein Hörbuch davon, aber tatsächlich gibt es auf BookBeat auch E-Books. Und da habe ich dieses Buch entdeckt, aber ich mag ja keine E-Books lesen. Also habe ich mir das Buch als Hardcover bestellt. Und ja, es hat mir gut gefallen. Ich habe 4 Sterne vergeben. Aber worum geht es erstmal? Also es geht um einen Jungen, der ist, oh, was ist er, Pakistani? Oh Gott, ich hoffe, ich mache jetzt nichts falsch. Ich glaube Pakistani. Und er lebt aber in England, London, England, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr, boah, ich bringe jetzt alles durcheinander, auf jeden Fall in einem englischsprachigen Land, nein, Quatsch, es ist gar nicht, es ist irgendwo in Skandinavien, weil die ganzen Namen, die da auch auftauchen, sind skandinavisch, Schweden oder Dänemark? Schweden, glaube ich, ist es. Ich glaube, es ist Schweden. Okay. Nagelt mich jetzt nicht fest. Auf jeden Fall lebt er dort und lebt dort quasi als Ausländer, obwohl er dort geboren ist. Aber ja, er lebt zwischen zwei Kulturen. Das an sich ist schon mal sehr, sehr interessant. Also er hat so einen muslimischen Hintergrund, aber die westliche Welt, also er vergleicht sich immer wieder mit den Kindern, die quasi alles haben. Und sein Vater ist nur Taxifahrer und kommt kaum über die Runden. Die Sprache ist außergewöhnlich, weil er wirklich in so einem Slang redet. Das ist nicht für jedermann etwas. Also, ey, hör mal, ist nicht nur der Titel, sondern so spricht der Protagonist auch die ganze Zeit. Und er bekommt Besuch von seinem Onkel aus Pakistan, der natürlich die Welt ganz neu irgendwie kennenlernt, weil, ja, dort, wo das spielt, ist die ganze Kultur anders. Zum Beispiel ist der Onkel total verwirrt von den freizügigen Frauen. Die gibt es in seinem Land nicht und das verwirrt ihn total. Aber warum ich eigentlich das Buch lesen wollte und was eigentlich für mich das Spannende war, ist der kleine Bruder unseres Protagonisten, dessen Namen ich jetzt leider nicht weiß, verhält sich nicht den Erwartungen seiner Familie entsprechend. Zum Beispiel mag der kleine Junge gerne Kleider anziehen und er spielt lieber mit Puppen. Und irgendwann äußert er seinem Bruder gegenüber, man muss sich vorstellen, der kleine Bruder ist irgendwie 10 und unser Protagonist ist 15 oder so. Und er äußert dann halt, dass er sich wie ein Mädchen fühlt. Und das wirft unseren Protagonisten so ein bisschen aus der Bahn und auf der einen Seite will er, dass sich sein Bruder in Anführungszeichen normal verhält, aber er liebt seinen Bruder über alles und deswegen beschützt er ihn auch so ein bisschen. Und das war eigentlich der interessante Aspekt, aber tatsächlich ist es jetzt nicht das Hauptthema, würde ich jetzt mal sagen. Also es kommt im letzten Drittel, wird es mehr präsent, am Anfang immer nur so nebenher. Und eigentlich geht es vor allem um diese kulturellen Unterschiede, über den Onkel, das Verhältnis zu ihm. Und dann kommt halt noch diese Komponente mit rein. Und wenn man jetzt eigentlich, so wie ich, sich auf diese Sache gefreut hat oder deswegen, dass der Grund war, warum man es lesen wollte mit dem scheinbar transsexuellen Bruder, beziehungsweise der transsexuellen Schwester in dem Fall dann natürlich, dann wird man eventuell enttäuscht sein, aber ich wurde es dann doch nicht, weil der Rest der Story auch so gut ist und interessant, aber weil es eben durch die Inhaltsbeschreibung was anderes verspricht, habe ich einen Punkt abgezogen, also 4 Sterne vergeben, aber es hat mir trotzdem gefallen. Man muss halt wirklich auch auf den Sprachstil, stehen oder man muss es tolerieren können, weil das könnte auch nervig sein für den einen oder anderen. Aber ich fand es ein ganz interessantes, amüsantes, unterhaltsames Buch. Dann habe ich endlich den neuen Renate Bergmann gelesen. Man muss sich nur trauen. Im Ullstein Verlag erschienen 224 Seiten. Ich habe wieder 5 Sterne vergeben. Das ist kein Geheimnis. Es war wieder super witzig. Hier geht es darum, dass Renate Bergmanns beste Freundin Gertrud heiratet. Und man muss sich vorstellen, die beiden Damen sind 82 Jahre alt. Und wenn man schon in so einem rüstigen Alter ist, ist es mit der Hochzeit nicht so wie bei jungen Hüpfern. Da gibt es ein paar Pleiten, Pech und Pannen, vor allem die Hochzeit dann am Ende selbst. Aber es ist einfach witzig und Renate Bergmann erzählt wieder quasi, wie sie Hochzeiten aus ihrer Jugend kennt und wie heute Hochzeiten gefeiert werden und was sie daran nervt und was alles, worauf geachtet wird, was nicht wichtig ist, aber worauf es eigentlich ankommt. Zum Beispiel, dass jeder satt wird und so, ist einfach lustig. Ich muss hier wieder an der Stelle erwähnen, wie jedes Mal, Renate Bergmann ist ein Pseudonym. Dahinter steckt eigentlich ein Mann, der nicht 82 Jahre alt ist. Aber ja, das sollte man vielleicht wissen. Es ist jetzt keine Autobiografie, es ist Fiktion nach wie vor. Und im Zuge dessen habe ich ein weiteres Werk, ich kann jetzt nicht Buch sagen, beendet von Renate Bergmann. Und zwar einen Tischaufsteller mit Lebensweisheiten. So heißt auch dieser Aufsteller. Das ist so ein Ringbuch, was man so auf den Tisch oder ins Regal, ich habe es im Bücherregal stehen, aufstellen kann. Lebensweisheiten, jeder nach seiner Fasson. Und das kann man dann halt wie so ein Ringbuch immer umklappen, wie so ein Tischkalender, aber es ist kein Kalender. Und auf jeder Seite ist ein Spruch. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Seiten es hat. 176 ist bei Ars Edition erschienen. Wenn man quasi jeden Tag einen Spruch liest, hätte man 176 Tage etwas davon. Ich habe aber tatsächlich nicht jeden Tag umgeblättert. Und weil ich es aber durchbekommen wollte, um es hier vorzustellen, habe ich dann, wenn ich mal geblättert habe, gleich mehrere Sprüche auf einmal gelesen. Also manchmal 3, 4, 5. Und ja, es hat trotzdem jetzt, ich glaube, ein paar Monate gedauert. Jetzt bin ich durch, aber ich lasse es im Regal stehen und werde es quasi von vorne anfangen und immer mal wieder einen anderen Spruch aufschlagen. Also das kommt jetzt nicht weg oder so. Es hat mir auf jeden Fall gefallen. Die Sprüche sind Renate Bergmann typisch, sehr lustig. Ich habe manchmal da gestanden und habe mich kaputt gelacht. Und das ist halt das Perfekte an so einem Aufsteller, dass man sich kurz mal ein bisschen Freude holen kann, ein bisschen lachen. Und deswegen finde ich das eine super Idee, wie damals der Abreißkalender, wobei dann die Zettel weggeschmissen werden. Obwohl, ich glaube, ich habe die noch aufbewahrt. Aber hier hat man halt stetig was davon, weil man einfach umdrehen kann. Also wie gesagt, auch 5 Sterne. Renate Bergmann kriegt anscheinend immer 5 Sterne von mir. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich auch einem Band mal 4 Sterne gegeben, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Okay, das waren jetzt die 4 in Anführungszeichen Bücher, die ich gelesen habe. Jetzt machen wir weiter mit den 2 Hörbüchern. Und das erste Hörbuch ist von Thorsten Sträter, das Hörbuch Live, auch selbst von ihm gesprochen, klar, weil es ein Mitschnitt von Live-Auftritten ist, bei Sony Music oder Fies, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, erschienen, hat eine Laufzeit von 3 Stunden 22 und wie gesagt, es ist ein Hörbuch, was nur als Hörbuch erschienen ist, es gibt keine Buchvorlage dazu, deswegen auch keine Seitenzahl. Ich habe 4 Sterne vergeben, weil es mich wirklich amüsiert hat. Er erzählt Anekdoten, so wie man halt Thorsten Sträter kennt. Er ist ja eher so, er hat eher so einen trockener Humor. Was mir aber aufgefallen ist, und deswegen hat es keine 5 Sterne gegeben, dass diese Mitschnitte unzusammenhängend sind. Das merkt man erstens in der Tonqualität und sogar an der Stimme. Also ich hatte an einer Stelle das Gefühl, dass die Aufnahme schon älter ist, weil sich Thorsten Sträter jünger anhört. Der hat ja eine ziemlich dunkle Stimme, raue Stimme, als würde er jeden Morgen erstmal eine Zigarette rauchen und einen Whisky trinken. Und da gab es zwischendurch eine Aufnahme, da wirkte er irgendwie 20 Jahre jünger, so gefühlt. Kann mich natürlich jetzt auch täuschen, ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber irgendwie waren es auch nicht so, ja, es gab keinen roten Faden dadurch. Also man hat gemerkt, es wurden verschiedene Auftritte zusammengeschnitten und mir hätte es besser gefallen, wenn es ein zusammenhängender Auftritt gewesen wäre, vielleicht, keine Ahnung. Aber trotzdem, es hat mich amüsiert, war cool für zwischendurch. Dann habe ich noch gehört, Die Lüge von Mikita Franco, gesprochen von Lennart Thomas, im Saga Egmont Verlag erschienen, da muss ich auch was dazu sagen dann. Eine Laufzeit von 9 Stunden 32 und die Printausgabe hätte 384 Seiten gehabt. So, worum geht es in Die Lüge? Es geht um, ja, es ist eine Autobiografie, Mikita. Mikita lebt in Russland und sein Vater hatte ihn schon als Kind verlassen sozusagen und seine Mutter ist verstorben und deswegen wächst er bei seinem Onkel auf, der in einer homosexuellen Beziehung lebt. Das heißt, Mikita hat quasi 2 Väter und das in Russland, was an sich schon schwierig ist. Und, nee, andersrum, ich hätte es andersrum erzählen müssen. Eigentlich ist die Sache an sich schon schwierig für ein Kind, weil es Mobbing vielleicht ausgesetzt ist, sich verteidigen muss. Aber dann auch noch darüber hinaus in Russland, wo es noch schwieriger ist, wo Homosexualität noch eher verurteilt wird und gesellschaftlich noch weniger anerkannt wird. Man muss dazu sagen, das Buch, ich weiß nicht, wann es erschienen ist, aber es spielt jetzt nicht irgendwie von vor 20 Jahren, sondern, ja, schon, ich glaube, nach den 2010ern auf jeden Fall. Also irgendwie in den letzten 10 Jahren. Also wir sind in der Moderne, wir sind im Jetzt, kann man schon sagen. Und in Russland, ja, man merkt, dass die Leute halt Vorurteile haben. So gibt es, also erstmal wollen die es verheimlichen. Und Mikita soll immer nur erzählen, dass er bei seinem Onkel lebt und soll den Partner verschweigen, was Mikita am Anfang nicht versteht und ja, findet es auch doof, dass er lügen muss. Und dann will er auch nicht lügen, auf der anderen Seite merkt er aber, wenn er die Wahrheit sagt, dass er Gegenwind bekommt. Und dann gibt es auch Vorfälle mit der Schule, wo er dann eingeladen wird zur Rektorin und die Rektorin sich leider auch nicht so toll verhält, unter anderem. Und ich glaube, in der Hinsicht zum Beispiel, also ich würde, glaube, in Deutschland gäbe es vielleicht auch Vorurteile und es würde getuschelt werden und vielleicht, je nachdem, in welchem Milieu man groß wird, würde das Kind auch drunter leiden, könnte ich mir vorstellen, vor Mobbing-Attacken. Aber gesellschaftlich ist es bei uns dann, glaube ich, vielleicht zum Beispiel jetzt schulisch, könnte ich mir schon vorstellen, akzeptierter. Also jetzt von den Lehrerinnen her, von den Rektoren her, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das jetzt da jetzt nicht so das Problem wäre. Vielleicht gibt es bestimmt auch da hin und wieder Probleme. Aber ja, insgesamt wäre es hier, glaube ich, ein bisschen besser. Aber mit diesem Hintergrund hatte es Mikita sehr schwer, zumal eventuell auch mit seiner eigenen Homosexualität konfrontiert wird, beziehungsweise er weiß es nicht so genau, ob er homosexuell ist oder nicht. Er hat anfangs eine Freundin, als er noch jünger war und so und ja, später entwickelt sich da was und er kann damit auch schwer umgehen, vor allem mit dem Hintergrund, dass er weiß, wie es seinen Eltern in der Gesellschaft ergangen ist. Ja, auf jeden Fall ein berührendes Werk, interessantes Werk. Es hat mich jetzt nicht zum Weinen gebracht oder so, es hat mich jetzt nicht komplett emotional umgehauen. Da hat noch ein bisschen gefehlt, deswegen habe ich 4 Sterne vergeben, aber an sich interessant. Manchmal gab es auch was zum Aufregen, wie gesagt, die Schulsituation oder so. Ja, auf jeden Fall interessant mal zu hören, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, und das waren jetzt die beiden Hörbücher und jetzt kommen wir zu den Manga. Und ich werde chronologisch vorgehen, das heißt, ich werde irgendwann zwischendurch das Artbook erwähnen. Genau, so, jetzt muss ich mal gucken, wo wir starten, da. Ich habe einen Einzelband gelesen, Geister von Tom Silberschmidt und Stefan Lorse, deutsche Mangaka sozusagen, ist im Eigenverlag erschienen und hat nur 76 Seiten. Ja, und dann geht es irgendwie um eine Welt, also es spielt in unserer Welt, aber da ist irgendwas passiert, dass die Menschen das Haus nicht verlassen dürfen. Es gibt nur wenige Menschen, ich glaube, irgendwas mit der Natur ist passiert, und es gibt nur wenige Menschen, die quasi erlaubt ist, das Haus zu verlassen. Und dazu gehört unser Protagonist, der Paketzusteller ist. Und der muss natürlich von Haus zu Haus gehen und Pakete zustellen. Und dabei trifft er auf Geister. Und er fragt sich, was da los ist und was passiert da sozusagen. Warum gibt es diese Geister? Ja. Und was dann noch so passiert, kann ich eigentlich gar nicht sagen, weil das ist eigentlich auch schon mehr oder minder alles. Also mehr passiert da auch nicht großartig. Man hat so das Gefühl, das ist der Auftakt, die Vorgeschichte von einer größeren Geschichte oder einer Reihe, dass das quasi nur so der Prolog ist. Es gibt wenig Text, manche seltsame Gestalten, also nicht nur Menschen leben da, sondern es gibt auch irgendwie Füchse, die als Menschen agieren und ist es ein Fuchs oder ist es, also auf jeden Fall ein Tier, was als Bibliothekar arbeitet. Man fragt sich auch, warum, wie, was, hä? So, und auch so hat es mich dann am Ende zurückgelassen. Ich finde die Zeichnungen ganz cool und die Idee ist cool, aber leider schwach ausgearbeitet. Also ich würde jetzt gerne wissen, wie es weitergeht. Und am Ende ist es auch nicht klar, ob es weitergeht. Also da steht auch nirgendwo, dass es Band 1 ist, aber es wird so ein bisschen angedeutet, dass das nur der Anfang ist. Aber ob man den Anfang sich jetzt selber denkt, also den Rest sich selber ausdenken muss, quasi der dann im Kopf passiert, oder ob es wirklich irgendwann mal weitergeht, das weiß ich nicht. Ich weiß, ich habe irgendwie im Internet gelesen, auf der Seite von diesem Autor, da wo ich auch das bestellt habe, dass das wahrscheinlich in meinem Projekt war und abgeschlossen ist. Keine Ahnung, ich habe 2 Sterne vergeben, wegen den guten Zeichnungen, aber mehr hat es mir leider nicht gegeben. Dann habe ich Green Garden Band, jetzt bin ich verrutscht, Band 4 gelesen. Das ist der finale Band. Das Ende von Sozan Choshkun, auch eine deutsche Mangaka, im Ultraverse Verlag erschienen, 176 Seiten. Und ja, damit ist die Reihe abgeschlossen und jetzt kann ich auch ein bisschen ausführlicher dazu etwas sagen. Hier geht es um unsere Protagonistin, deren Namen ich auch schon wieder vergessen habe. Namen sind Schall und Rauch. Aber sie leben in einer Welt, also es ist schon unsere Welt sozusagen, aber Energie wird durch Träume, durch eine Traumkraft bezogen. Beziehungsweise es gibt eine Energie, und die hat Einfluss auf Träume sozusagen. Also wie soll ich das erklären? Also es, die Menschen beziehen ihre Energie von einer neuartigen Energiequelle. Die verursacht aber anscheinend Albträume. Und unsere Protagonistin leidet darunter. Und sie will halt herausfinden, ob man das irgendwie stoppen kann, ob es wirklich nötig ist, dass man diese Energie benutzt oder ob man irgendwie Alternativenergie findet. Und dann nimmt sie quasi noch, also gibt es noch ein paar andere Figuren, die sie dann mitnimmt und die machen sich quasi auf den Weg, die Wahrheit auch hinter dem Green Garden herauszufinden, weil das daraus, danach suchen sie, was der Green Garden ist, werde ich jetzt nicht verraten, das wäre gespoilert, aber es ist schon eine interessante Geschichte. Das Besondere an dieser Manga-Reihe ist allerdings der Zeichenstil. Ich finde, die Zeichnungen sind überragend, so krass detailliert. Also jedes einzelne Panel könnte man als Druck ausdrucken, als Poster und sich hinhängen. Jedes einzelne Bild, weil die alle wunderschön sind. Und ich frage mich, wie viel Arbeit darin stecken muss, weil ich kenne ja mittlerweile viele Manga und dann sind die Hintergründe manchmal nicht ausgearbeitet, weil man ja auch irgendwie unter Zeitdruck steht und da stand auch Sozan Choshkun bestimmt, aber trotzdem hat sie es geschafft, so viele Details reinzuarbeiten, das ist der Hammer. Die Geschichte ist auch sehr schön, nur das Ende und jetzt kommen wir zum finalen Band, das hat mich leider nicht so befriedigt, ich fand es ein bisschen verwirrend. Ich habe es mir dann erklären lassen quasi, also die liebe Mel von Mel's Manga World hat ein Video dazu gemacht und hat da ein bisschen gespoilert und hat es dann auch ein bisschen erklärt. Ich habe es verstanden, aber ja, das fand ich jetzt nicht so befriedigend. Aber an sich die Reihe finde ich toll. Ich würde insgesamt 4 Sterne, glaube ich, vergeben und auch dem letzten Band habe ich 4 Sterne gegeben. Dann habe ich Band 2 von Kleiner Tai und Omisu gelesen, von Konami Kanata, im Carlsen Verlag erschienen, 128 Seiten. Ich habe 5 Sterne für diesen süßen Katzenmanga wieder vergeben. Jetzt komme ich zu diesem Artbook, dessen Name ich nicht weiß, wie man ihn ausspricht, Pone, glaube ich. Das war der ursprüngliche Künstlername von Posuka Demizu. Das ist nämlich ihr Artbook, das ist auch die Zeichnerin von The Promised Neverland, deswegen habe ich mir auch das Artbook gegönnt. Allerdings sind es die Zeichnungen zu Geschichten oder Reihen, die sie vor The Promised Neverland gezeichnet hat. Zu The Promised Neverland wird ein extra Artbook noch erscheinen. Das Artbook ist bei Carlsen erschienen, hat 192 Seiten, ist aber so ein Großformat und ich habe 5 Sterne vergeben, weil die Zeichnungen einfach traumhaft sind. Ich würde sagen, viel Steampunk. Die Zeichnungen zeichnen sich durch sehr viel Steampunk aus und Steampunk finde ich sowieso klasse. Und ja, jedes einzelne Bild ist ein Kunstwerk auch und es ist alles in Vollfarbe und ja, es hat mir einfach Spaß gemacht, mir die Bilder anzugucken und ich werde bestimmt auch noch öfter reingucken und mir die Bilder genauer anschauen. Richtig, richtig schön. Dann habe ich den letzten Band, Guten Morgen, Don Röschen, gelesen, Band 6. Auch hier, die Reihe ist beendet, deswegen kann ich jetzt ein bisschen mehr ausholen. Die Reihe ist von Megumi Morino bei Egmont erschienen. Der letzte Band hat 240 Seiten und ich habe 4 Sterne vergeben. Insgesamt würde ich auch der Reihe 4 Sterne vergeben. Ich glaube, die ersten beiden Bände haben 5 Sterne bekommen. Dann Band 3, 4 und 5 3 Sterne, also eher mittelmäßig. Und jetzt der letzte Band 4 Sterne, also im Durchschnitt gute 4 Sterne. Und worum geht es hier eigentlich? Jetzt kann ich ein bisschen ausholen. Es geht um unseren Protagonisten, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Oh, ist das peinlich? Soll ich die vorher raussuchen? Ist ja auch egal. Naja, auf jeden Fall arbeitet er bei einer reichen Familie im Haus. als Haushälter, würde ich jetzt mal sagen. Und die Tochter der Familie wohnt aber im Nebenhaus, ganz alleine zurückgezogen. Sie geht nicht zur Schule, sie wohnt alleine. Und unser Protagonist lernt sie kennen. Und irgendwas stimmt nicht mit ihr, weil eigentlich ist sie sehr schüchtern, zurückhaltend, ruhig, ein bisschen düster, vielleicht auch gruselig am Anfang. Und dann lernt er sie kennen, auf einmal ist sie total fröhlich und over the top und ja, kindisch. Und dann lernt er sie irgendwann kennen und sie benimmt sich eher wie so ein alter Mann. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist mit ihr? Ist sie schizophren? Ist sie deswegen in diesem Haus? Oder was ist da eigentlich los? Ich verrate jetzt nicht, was los ist. Das müsst ihr nämlich selber lesen. Das wäre jetzt total gespoilert. Aber ja, ich fand die Thematik richtig cool. Deswegen habe ich auch gelesen. Wie gesagt, die ersten beiden Bände waren sehr interessant, sehr spannend. Ich mochte die Figuren, auch die Nebenfiguren ganz gerne. Zwischendurch, ja, wird es ein bisschen langweilig. Zum Beispiel der eine Band, da geht es darum, dass unser Protagonist gerne Fußball spielt. Und dann geht es da die ganze Zeit um Fußball. Das war eher uninteressant. Und jetzt der letzte Band hat die Sache komplett rund abgeschlossen. Super zufriedenstellend. Ja, ist ein schönes Ende, ein rundes Ende. Vielleicht ein bisschen voraussehbar, wie es endet. Aber ja, hat mir gut gefallen. Als nächstes habe ich Tokyo Mew Mew Band 6 gelesen von Reiko Yoshida und Mia Ikumi. Im Carlsen Verlag erschienen 192 Seiten und leider hat mir der Band gar nicht gefallen. Ein Stern. Ich glaube, ich habe nur noch ein paar Bände und dann werde ich erklären, warum. Es ist eine Magical Girl Reihe und ja, wirkt schon sehr bei Sailor Moon abgekupfert, muss man sagen. Dann habe ich den vorletzten Band von Dragon Ball, Band 41, gelesen, Super Gotenks, von Akira Toriyama im Carlsen Verlag erschienen, 240 Seiten, also normalerweise hat jeder Dragon Ball Band 192 Seiten und der hatte jetzt 240 Seiten. Mal gucken, ob der letzte Band, der finale Band, dann auch so viele Seiten hat. Ich habe 5 Sterne vergeben, was ultra spannend, interessant, witzig trotzdem war und Boo macht da halt, ist da der Hauptbösewicht und Boo ist einer meiner Lieblingscharaktere. Ja, und deswegen ganz cooler Band. Dann habe ich Band 13 von Ranma 1,5 gelesen, Hapusais Rache von Rumiko Takahashi, bei Egmont erschienen, 192 Seiten und der Band hat 4 Sterne von mir bekommen, hat Spaß gemacht. Ging es darum, dass Hapusai quasi Ranma verflucht hat und Ranma seine Stärke verloren hat und total schwach ist und er versucht hat, den Band über den kompletten Band diesmal, es hat sich ein bisschen gezogen, deswegen ein Stern Abzug, seine Kräfte zurückzubekommen. Normalerweise haben wir immer so 2 Storylines pro Band. Diesmal hat sich dieser eine Storyline den ganzen Band übergezogen. Band 7 von Magical Girl Side von Kentaro Sato hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ist bei Tokyo Pop erschienen, 208 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen, sehe ich gerade. Aber warum? Ach so, weil es wirkt so ein bisschen wie ein Füllerband. Da kommt die Geschichte irgendwie nicht voran. Auch wenn die Zeichnungen weiterhin cool sind, es lässt sich schnell lesen, es ist spannend. Ja, gefällt mir richtig gut, aber man hätte auch vielleicht den Band weglassen können, fast. Band 10 von Pokémon, die ersten Abenteuer, habe ich auch gelesen, von Hidenori Kusaka und Mato, bei Panini erschienen, 212 Seiten und dieser Band, den fand ich richtig gut, ich habe 5 Sterne vergeben, denn hier geht die Geschichte um Kristall los, also wir haben eine neue Protagonistin, Kristall, bezieht sich auch auf das Pokémon-Gameboy-Spiel Kristall oder Videospiel Kristall. Und Kristall als Protagonistin finde ich richtig cool. Die bringt frischen Wind hinein. Die ist anders als die anderen, was mir gut gefällt. Und ja, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. My Hero Academia Band 16, Red Riot, habe ich gelesen von Kohei Horikoshi. Bei Carlsen erschienen, 192 Seiten. 4 Sterne, war ein solider, guter Band. Hier haben wir eine Side-Story zu Red Riot. Ja, seine Geschichte ist düster und dramatisch, aber er ist jetzt nicht meine Lieblingsfigur und deswegen ging es auch so ein bisschen an mir vorbei, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war solide, war gut, war auch unterhaltsam, aber es war jetzt nicht so, es hatte mich nicht komplett gecatcht, muss ich sagen. Vorletzter Manga, Visions of Escaflowne Band 6 von Katsu Aki, bei Carlsen erschienen, auch 192 Seiten und der war so mittelmäßig, 3 Sterne habe ich vergeben. ich habe gemerkt, halt High Fantasy, so eine Fantasy-Welt ist nicht meins, das war auch noch nie meins. Ja, der war aber jetzt auch nicht komplett schlecht. Die Handlung geht ein bisschen voran, es wird gekämpft und ja, ein bisschen Drama ist auch dabei. Ich bin mal gespannt, noch 2 Bände, dann habe ich die Reihe durch. Und als letztes habe ich gelesen Moving Forward, Band 4 von Nagamune Naji, im Carlsen Verlag erschienen, auch 192 Seiten. Und ich habe auch 4 Sterne vergeben. Der Band hat mir gut gefallen, war ein bisschen melancholischer wieder. Jetzt kommt endlich der dritte Junge im Bunde. Also in der Reihe geht es ja um, wie heißt denn, Kuko. Kuko heißt die, jetzt habe ich wenigstens eine Protagonistin. Und Kuko ist eigentlich in einen Künstler verliebt, wobei ihr Nachbarsjunge in sie verliebt ist. Und jetzt in dem Band taucht der dritte Junge auf, den wir auch schon im ersten Band kennengelernt haben, aber der war jetzt die ganze Zeit über nicht so im Vordergrund. Und jetzt taucht der auf und der hat eigentlich eine Freundin. Ja, aber irgendwie läuft da vielleicht auch doch was mit Kuko. Also die Story geht weiter, Kuko und die 3 Jungs sozusagen. Und gleichzeitig muss sie halt Sachen verarbeiten. Den Tod ihrer Mutter, die bei einem Erdbeben gestorben ist, als sie klein war. Und so weiter und so fort. Es geht immer darum, dass sie stark sein will und lächeln will, obwohl sie sich nicht danach fühlt. Aber jetzt habe ich schon zu viel verraten. Ich will ja erst mehr darüber sprechen, wenn ich die Reihe durch habe. Und die ist mit 11 Bänden, glaube ich, abgeschlossen. So, das war es dann damit. Und jetzt kommen wir noch zur Auflösung der Frage der Woche. Wie gesagt, hatte ich gefragt, wenn du ein Buch rereadest, also nochmal liest, überspringst du dann Passagen, zum Beispiel die du langweilig fandest? Ich rereade ja Bücher nur sehr selten. Es gibt ein paar Bücher, die ich nochmal lese, aus Gründen, weil sie mir zum Beispiel sehr gut gefallen haben, aber es kommt selten vor. Eigentlich lese ich Bücher nur einmal. Wenn ich aber ein Buch nochmal lese, dann mein innerer Monk verhindert es, dass ich Passagen überspringe. Das mache ich einfach nicht. Obwohl ich weiß, jetzt wird erstmal ausführlich irgendwas geschildert, was ich schon kenne, was nicht so interessant ist, könnte ich eigentlich überspringen oder im Prolog oder sowas, aber nee, das mache ich nicht, weil mein innerer Monk will, dass ich es von vorne bis hinten jedes Wort, jeden Buchstaben gelesen habe. Ich kann ja grundsätzlich keine Bücher überfliegen. Ja. Aber bei meinen FollowerInnen sah es folgendermaßen aus, und zwar genau 50-50. 50% machen das und 50% machen das nicht. Was ich interessant finde, weil ich irgendwie gedacht habe, dass mehr Leute so ticken wie ich und dass es die Minderheit ist, die Passagen überspringt, wenn die so richtig Hardcore-Nerds sind und zum Beispiel das hundertste Mal, Herr der Ringe gelesen haben. Und dann schon das meiste kennen, oder Stephen King-Fans, die halt schon die Bücher in- und auswendig kennen, dass die dann vielleicht mal was überspringen. Aber dass das eher nicht die Regel ist. Aber tatsächlich 50-50. Hat mich schon ein bisschen überrascht. Und damit bin ich durch mit dieser Folge. Nächste Woche gibt es die Neuzugänge, die bei mir im Mai eingezogen sind. Bis dahin bleibt gesund und schaltet gerne wieder ein. Bye, bye.